weil ich einfach da gemerkt habe, wie geil das eigentlich ist, wenn man solche Leute im Team hat, die du halt eigentlich kaum führen musst.
Und was wobt ihr damit? Also kannst du über Umsatz oder sowas sprechen?
Ja, safe.
Einer der größten Indikatoren für Erfolg ist ja immer so, wie viele Mitarbeiter hast du?
Hat sich herausgestellt, der hat bei irgendwie mehreren Firmen genau die gleiche Position gehabt. Irgendwie 3, 4, 5 Firmen gleichzeitig und richtig abgecashed.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan Lüthje-Toden, Gründer von Startup Finish und ich habe heute einen besonderen Gast, Berend. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung, Jan Lüthje. Ich freue mich sehr.
Cool, Berend. Was ich bei dir spannend finde, ich kenne, glaube ich, niemanden, der mit einer kleineren Firma mehr reist als du.
Geil.
Der gleichzeitig Ironmans läuft und sehr glücklich scheint. Wie machst du das alles?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jan Lüthje. Gute Frage. Hat sich halt irgendwie alles so ergeben im Laufe der Zeit und funktioniert.
Ja, wir werden ja alle diese Punkte noch mal ein bisschen tiefer anschauen im Gespräch. Ja. Haben wir ein bisschen Zeit. Wir kommen ja fast aus demselben Dorf, daher für die Zuhörer, wir kennen uns, Berend und ich, wir kennen uns schon sehr lange.
Yes.
Berend, vorab, wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast und wieso?
Die krasseste Person, die ich je geheiert habe? Gute Frage. Ich muss sagen, Julius bei uns aus dem Team ist wirklich eine sehr krasse Person. Julius ist jetzt seit knapp 2 Jahren bei uns und ist selbst Gründer, hat bei Nukau als erster Mitarbeiter gestartet, war da irgendwie über einige Jahre am Start, hat es komplett mit aufgebaut, dann als CMO am Ende und hat dann sein eigenes Business gestartet. Und warum er so krass ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, weil er einfach so krass unternehmerisch denkt und immer wieder challenged und einfach so eine Perspektive mit reinbringt, die ich nicht habe und sonst auch niemand so ausgeprägt in dem Team. Und zwar so einen krassen strategischen Weitblick. Und das ist einfach eine geile Ergänzung, weil er sich auch einfach traut, Dinge auszusprechen und diesen Weitblick hat, den ich halt von Natur aus nicht habe. Ich glaube, dass deswegen einfach super, super krass ist. Und er hat auch so ein bisschen bei uns in der Company so diesen Standard mit reingebracht, dass halt jeder Mitarbeiter einfach sehr selbstständig arbeitet, weil ich einfach da gemerkt habe, wie geil das eigentlich ist, wenn man solche Leute im Team hat, die du halt eigentlich kaum führen musst, sondern die halt selbst ihren Kram vernünftig hinbekommen und halt Sachen voranbringen. Und das ist einfach richtig geil.
Ja, das ist wirklich geil. Stichwort Weitblick. Wenn ihr auch als Zuhörer Weitblick gewonnen wollt im Recruiting, wenn ihr lernt, wo das Ganze funktioniert, abonniert YouTube, Spotify, wo auch immer ihr das hört, weil dann werdet ihr richtig Weitblick gewinnen. Und das würde ich keine mehr was vormachen bei Personalthemen.
Yes.
Cool. Berend, ich habe ja schon gesagt am Anfang, ich kenne keine mit einer kleineren Firma mehr reist als du. Das ist, tun uns mal, wie groß ist deine Firma heute?
Also vom Team her, wir sind 6 Leute, nicht mal alle Vollzeit. Also Julius zum Beispiel ist Teilzeit am Start, Janis ist Teilzeit am Start, also eigentlich nur 4 Vollzeitleute und 2 Teilzeitleute.
Inklusive dir?
Inklusive mir, ja.
Okay, das heißt, das sind du mit eigentlich 3, wie Personaler sagen, FTE, also Vollzeit-Äquivalent, das heißt, du mit 3 FTEs.
Ja, genau, und halt 2 Leute, die Teilzeit da sind.
Cool. Und was wobt ihr damit? Also kannst du über Umsatz oder sowas sprechen?
Ja, safe. Wir machen dieses Jahr wahrscheinlich so roundabout 2,5 Millionen Umsatz.
Ja, also das Geisteskrank.
Ja, und das bei über 50% Marge.
Wie ist es eigentlich, Berend? Warst du schon immer so ein Fan, Verfechter von kleineren Teams? Weil auch in unserer Bubble, also E-Commerce, Agentur, Startups, einer der größten Indikatoren für Erfolg ist ja immer so, wie viele Mitarbeiter hast du? Das, wir sind 10 Leute, wir sind 20 Leute, ich habe 40 Mitarbeiter, 100, 1000, was auch immer. Wusstest du schon immer, dass es eigentlich Bullshit ist?
Nö, ich habe genauso gedacht. Also vor ein paar Jahren immer krass mit anderen verglichen und so. Und da war auch die Ambition, halt irgendwie 40 Leute aufzubauen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass generell in der Bubble nicht mehr so überall so ist und dass viele irgendwie da so einen Switch gemacht haben auf kleinere Teams. Und bei mir ist es auch gekommen, eigentlich so seit ungefähr 2,5 Jahren, würde ich sagen, wo ich einfach die Entscheidung getroffen habe, nur noch das Nötigste zu machen, so nicht nur was Team angeht, sondern auch im Marketing und so und einfach nur die Basics richtig zu machen, wo ich dann auch einfach das Lieben gelernt habe, ein kleines Team zu haben. Hat natürlich auch Nachteile, weil du musst am Ende noch viel selbst machen, so auch wenn du gute Leute hast, aber ist am Ende für mich persönlich das Richtige, weil es halt echt kein großer Aufwand ist, irgendwie zu managen. Klar, so ein bisschen Aufwand damit, aber es ist echt überschaubar, gerade wenn du gute Leute irgendwie am Start hast.
Ja, also du hast jetzt 3 Vollzeit-Mitarbeiter, gehst dieses Jahr auch 2,5 Millionen zu. Wo siehst du die Vor- und Nachteile von kleinen Firmen?
Ja, also Vorteil Und Nachteil gleichzeitig, du bist sehr schnell, weil du musst halt nicht großartig diskutieren und hast meistens eine Person, die halt ganze Sachen komplett alleine umsetzen kann irgendwie. Gleichzeitig bist du dann auch irgendwo so ein bisschen gehemmt, Sachen umzusetzen, weil du halt einfach nicht super viel Kapazität hast und Zeit hast, Dinge umzusetzen. Das heißt, irgendwie Geschwindigkeit ist Vor- und Nachteil zugleich aufgrund dieser Thematik. Vorteil ist ganz klar, du hast einfach kaum Aufwand damit, so zu führen, gerade wenn die Leute gut sind. Du musst nicht irgendwie unnötig viele Meetings abhalten, super viele Feedback-Gespräche führen, sondern es ist halt einfach so Daily Business und du kannst einfach die ganze Zeit arbeiten. Und das ist wahrscheinlich auch gleichzeitig dann wieder der Nachteil, dass du halt einfach auch noch gut selbst arbeiten musst am Ende, ne? Und es ist natürlich auch schön lean, das heißt, du hast keinen riesengroßen Fixkostenblock und entsprechend halt nicht super viel Druck und einen guten Profit am Ende.
Ja, weil ich glaube vor allem das Thema Profit vergessen echt viele. Oder denken immer, alles kommt irgendwann. Ne? Ich hatte letztens auch einen Call mit einem Agenturgründer. Das war eine Tech-Agentur. Ich glaube, die hatten so 20, 22 Leute. Ich habe sie auch gefragt so nach ihrem Umsatz. Da meinte er so, ich glaube, es waren irgendwie so 180.000 im Monat bei irgendwie 22 Mitarbeitern.
Ja.
Und dann muss ich schon kurz nachdenken. Und dann meinte ich so, gut, aber da bleibt nicht viel hängen, oder? Und dann meinte er so, ja, aber das ist ja auch normal. Also eine wachsende Agentur ist nie profitabel. Und ich dachte mir so, ah, Junge, ich weiß ja nicht. Ich hatte früher auch die Denke so, erstmal wachsen wir und der Profit, das kommt dann. Also wenn wir jetzt erstmal das weitermachen und wenn alles perfekt läuft, dann sind wir ja profitabel. Ne, wir müssen ja einfach nur so und so viel 100.000 mehr machen, 50.000 mehr, was auch immer. Und das ist ja dann über. Und da müssen wir nur hinkommen jetzt mit dem Team. Ja, aber da habe ich auch gemerkt, eigentlich Bullshit. Also wenn du heute nicht profitabel bist, bist du es morgen auch nicht.
Ich kann den Gedankengang verstehen. Ich meine, ich habe bei meinen Kunden das auch so. Wenn wir irgendwie über Case Studies sprechen, dann reden wir auch ganz häufig über den Umsatz. Das ist auch so ein klassischer Kommentar, dann kommt, ja, der Umsatz, aber was mit dem Gewinn? Ist so, auf den kommt es am Ende des Tages an. Aber der Umsatz muss natürlich erst kommen, weil wenn du keinen Umsatz machst, dann kannst du auch keinen Gewinn machen, beziehungsweise halt super wenig. Aber wahrscheinlich ist E-Commerce und Agenturberatung da schon nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil Agenturberatung ist einfach übelst krasses Cashflow-Business. Sondern wenn du halt dann, wenn du keine 50 oder sagen wir keine 30% Profit machst damit auf so einem Level, dann machst du irgendwas falsch.
Und ich glaube, man muss auch das Business anschauen, weil E-Commerce ist ja ein ganz anderes Business als Agentur. Bei einer E-Commerce-Firma geht es letztendlich irgendwann um den Exit oder du willst einfach für immer weitermachen. Ja. Bei einer Agentur hast du eigentlich nur ein Cashflow-Business. Also es gibt sehr seltene Fälle, wo eine Agentur erfolgreich verkauft wird. Und von daher, ich glaube, bei einer Agentur musst du auf Cashflow schauen. Und die gesündesten und besten Dienstleister, die ich kenne, die sind auch schon profitabel, seit ich denken kann.
Ja, safe. Weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, du machst 50.000 und bist unprofitabel, wenn du skalierst, dann skalierst du ja eigentlich auch dein schlechtes Business so, weil du einfach immer mehr Leute einstellst. Und es hat ja auch den Nachteil, dass du eigentlich voll ineffizient unterwegs bist, weil du halt viel zu viele Leute hast für das, was du eigentlich tust. Und warum sollte sich das ändern, wenn du am Ende mehr machst? Ist ja auch irgendwo so ein bisschen so ein Mindset-Ding, was dann einfach mitwächst. Und warum sollte sich das plötzlich verändern?
Voll. Denkst du, es ist auch eine Typensache? Weil es gibt ja viele, die wollen auch große Firmen aufbauen auf 100 Leute, Ziel 1.000 Mitarbeiter. Und es gibt andere, die wollen aber eine kleine, coole Cashflow-Firma haben. Denkst du, es ist auch eine Typensache?
Ja, safe. Kann ich mir schon vorstellen. Weil es kommt ja auch sehr hart auf die Ambitionen an, auf deine Vision am Ende des Tages für die Firma. Meine Vision ist jetzt nicht irgendwie die Firma auf 20 Millionen oder sowas im Jahr zu pushen. Wenn das mein Ziel wäre, dann müsste ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle viel härter investieren. Mein Ziel ist aber eher, so halt die nächsten 3 bis 5 Jahre richtig gut abzucashen damit, einen richtig guten Job zu machen und da halt möglichst profitabel unterwegs zu sein. Und da funktioniert es einfach so am besten auf dem Niveau.
Ja, macht, glaube ich, Sinn. Ich wollte dich eigentlich erst am Ende fragen, aber ich glaube, es passt jetzt auch schon sehr gut rein. Welche Aufgaben liegen denn aktuell bei dir und was liegt beim Team?
Also bei uns ist das Backoffice komplett, also da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Also ich habe auch eigentlich keinerlei Korrespondenz mit dem Steuerberater oder irgendwas in der Richtung. Wirklich nur, wenn es dann irgendwie um ein Jahresgespräch oder sowas geht. Das Mensch alles Tobi, mein Geschäftspartner, der auch Geschäftsführer in der Firma ist, plus den kompletten Vertrieb macht der. Das heißt, da habe ich höchstens meine Urlaubsvertretung. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man so ein kleines Team ist. Wenn jemand im Urlaub ist, da muss man schon nochmal ran, was dann schon teilweise ein bisschen nervig ist. Aber damit habe ich eigentlich sonst nicht groß was am Hut. Das Marketing, das liegt eigentlich alles bei mir. So, ich habe Lisa bei uns im Team, die eher.
Du meinst das Marketing auch, für eure eigene Firma?
Genau, unser eigenes Marketing. So, da habe ich Lisa, die mich da supportet und die Ideen, die ich irgendwie kreiere, den Content, den ich aufnehme, die Ads, die ich aufnehme, dann am Ende zurechtschneidet und veröffentlicht etc.
Aber und Lisa kommt ja auch von uns, ne? Vor ein, zwei Jahren haben wir die auf euch geheiert. War das ein guter Prozess, Behrend? Ist das was, was du weiterempfehlen kannst, über Startup Finish Mitarbeiter zu heiern?
Es war ein super Prozess, auf jeden Fall. Wer hat nicht gern Supertalente auf dem Silbertablett serviert innerhalb von kurzer Zeit?
Ja.
War schon gut.
Ja, auf nice.
Ja, genau. Und mit Lisa mache ich halt das Marketing zusammen. So, wenn ich da nichts mache, dann geht auch nichts voran. So, das ist schon auf jeden Fall so bei der Teamgröße. Und dann habe ich auch zusätzlich noch Aufwand im Consulting. Ich habe halt so plus minus 10 Kunden, die ich halt selbst betreue. Das kann ich aber im Tagesgeschäft gut nebenbei machen. Ist jetzt kein riesengroßer Aufwand. Sehr routinemäßig. Ja. Genau, und da haben wir dann zwei Berater, die halt den Großteil, sage ich mal, da wegarbeiten. Ja. So ist es eigentlich aufgebaut.
Was würdest du sagen, wie hoch ist dein eigener Workload pro Woche aktuell bei so einem Setup?
Kommt ein bisschen drauf an, aber im Schnitt würde ich sagen, plus minus 40 Stunden, tendenziell eher ein bisschen weniger, wo ich wirklich aktiv am Schreibtisch sitze und arbeite. Das ist natürlich immer am Start, auch am Handy, so auch abends, am Wochenende und so. Weil man es ja auch gern macht, aber wo ich so aktiv arbeite, so plus minus 40 Stunden. Also relativ überschaubar.
Ja, okay. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr gutes Setup, weil was ich dann bei dir gut finde, du hast ja letztendlich doch bis auf das eigene Marketing für alles deine Leute. Und selbst im eigenen Marketing hast du jemanden, der es ausführend macht. Ja. Ne? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einem kleinen Setup. Weil ich glaube, was viele da falsch verstehen, bei einem kleinen Setup, wo der Gründer oder Geschäftsführer noch viel selber machen müssen, du machst nur echt wichtige Sachen.
Ja, ne? 100%.
Du machst deine eigenen Rechnung nicht auf, du postest keine Reels bei Instagram rein. Nope. Du repostest die nicht in deinen eigenen Stories.
Nope.
Wenn Candy Lead reinkommt, dann schedulst du nicht selber. Wenn jemand eine Frage hat zum Vertrag, dann machst du das nicht selber. Das heißt, weil ich glaube, diese ganzen kleinen Pillepalle-Sachen, die lassen viele Leute immer noch bei sich liegen. Ich habe teilweise auch Leute, die irgendwie 5 Millionen im Jahr machen, auf 10 Millionen zu gehen. Ich sagte, und Buchhaltung machen? Nee, mache ich selber. Das ist ja nicht viel. Einfach Freitagabends 3-4 Stunden mache ich mir meine Techno-Musik an und dann ziehe ich durch. Nicht mehr. Warum? Warum? Ja. Also du könntest für 20 Euro die Stunde jemanden finden, dann kannst du Freitagabend was Wichtiges, also wenn du unbedingt Freitagabend arbeiten willst, dann machst du halt was Wichtigeres als Rechnungen buchen. Ja. Und du kannst auch freimachen und einen Film gucken und mit deiner Freundin rausgehen. Also ja, finde ich total dumm.
Ja, safe, sehe ich genauso. Habe ich auch immer wieder bei unseren Kunden. Ich meine, es sind ja tendenziell kleinere Online-Shops, die mir dann auch helfen, sage ich mal, überhaupt mal die ersten Leute einzustellen. Da sehe ich es auch ganz häufig. So, die machen, keine Ahnung, 250k, überlegen irgendwie eine Performance-Marketing-Agentur rein zu holen für 10.000 im Monat, machen aber Kundensupport selbst und beantworten irgendwie Tickets. So klar, das ist nicht viel Aufwand, ist vielleicht eine halbe Stunde am Tag, aber das halt jeden Tag. So, es ist ja auch Fokus, der dadurch weggezogen wird, Energie, die runtergezogen wird. Also mich zum Beispiel wird es übelst abfacken, wenn ich irgendwie mich um unsere Rechnungen oder sowas kümmern muss. Ich habe auch keinen Zugriff zu Datev oder so. Ich mache nie irgendwelche Überweisungen, ich öffne auch keine Briefe, weil es einfach mental mich auch runterziehen würde und ich keinen Bock darauf habe.
Ja, die einzige Sache, die ich nochmal selber auch das Gehälter überweisen.
Ah, interessant.
Das ist irgendwie immer, weil das ist für mich immer so ein cooler Check, weil dann, ich sehe zum Beispiel auch nochmal, wer wie viel Bonus bekommt, ich sehe, was für, wofür rausgeht, gucke nochmal die Bankkonten nochmal sauberer rein und irgendwie finde ich es auch cool, Gehalt zu überweisen. Also,
Lütje, der Ernährer.
Ja, aber guck mal, wie lange dauert das? 10 Minuten, 15 Minuten einmal im Monat. Das heißt, es ist echt nicht zeitaufwendig. Aber ich finde es cool, Gehälter selber zu überweisen.
Du, wenn du Spaß dran hast, dann spricht ja auch nichts dagegen so. Dann kann man es ja auf jeden Fall auch machen. Aber da bin ich zum Beispiel froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe aber trotzdem 100% Überblick. Also ich gehe einmal im Monat komplett all unsere Konten durch und gucke mir jeden Geldeingang und Ausgang an. Also da habe ich schon sehr gute Übersicht.
Da bist du schon ein kleiner Sparfuchs, ne?
Übel, ja. Muss aber auch, weil Profit first.
Ist so. Wie ist das, wenn wir so deinen Tag anschauen? Du machst ja auch Ironman.
Ja.
Das heißt Langdistanz-Triathlon.
Ja, Mitteldistanz, ne? Nicht die volle Distanz. Die
also du machst 70.3 oder Richtung Sprinten olympisch?
Nee, 70.3.
Okay, und das heißt, das sind, glaube ich, 1,8 Kilometer Schwimmen? 1,9?
1,9, ja. Und dann 90 Rad und Halbmarathon, ja.
Ja, ist ja easy. Also, ich glaube, da solltest du auch an die Arbeit nehmen, um die volle Distanz zu laufen. Ich glaube, da merkt man auch, wer so wirklich High-Performer ist und wer sich hier so...
noch mit dem Baumstamm, ne?
Ja, genau. Nee, aber wie machst du es denn dann? Wann machst du es denn am Tag?
Meistens mache ich so, ich stehe morgens relativ früh auf, aber jetzt auch nicht übermäßig früh, irgendwo so zwischen 6 und 7 und ich fange sofort an zu arbeiten. Also so, ich bin morgens direkt auf dem Klo mit meiner Zahnbürste und check schon WhatsApp und Mails, bin schon direkt am Start. Dann mache ich mir einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten, baller erstmal die ersten 3-4 Stunden oder sowas weg, dann ist häufig irgendwie kurz vor der Mittagspause schon mal eine Einheit. teilweise fällt dann das Mittag auch relativ kurz aus und dann baller ich halt nochmal irgendwie Arbeit durch und dann kommt halt nochmal Sport. Also ich würde sagen, okay, 6 Tage die Woche sind Sport und davon 4 Tage, wo ich 2x am Tag halt Sport mache.
Okay, nice. Bist du gut durchstrukturiert. Und wenn du sagst, ey, morgens ballerst du erstmal die Sachen weg, hast du so eine Art Deep-Work-Phase?
Ja, schon. Also
das morgens.
Genau, morgens und nachmittags auch noch. Also ich habe Calls nur am Montag und Mittwoch. Tatsächlich dann auch nur nachmittags eigentlich die Regelcalls, sage ich mal. Und den Rest der Zeit, also gerade dienstags und donnerstags, sind eigentlich komplett Deep Work. Manchmal kommt dann vielleicht noch ein Onboarding oder sowas rein, da bin ich dann noch am Start. Das ist dann aber immer so getimt, dass halt kurz vor der Mittagspause ist oder so. Dass ich halt nicht irgendwie in einen Block unterbrechen muss. Genau, ansonsten ist eigentlich alles Deep Work, weil ich meine am Ende das Marketing, den Content und so oder auch neue Inhalte für unsere Kunden, das ist halt alles Deep Work-Arbeit. Ne? Ich habe eigentlich sehr wenig so Shallow Work, was halt irgendwie so unnötig ist, sondern wirklich die wichtigsten Dinge.
Ja, nice. Weil ich glaube, darum geht es auch wirklich, dass du viel machst, aber die wirklich wichtigen großen Sachen und dass man die kleinen Sachen nicht macht. Was denkst du, wie groß, wenn man jetzt wenn wir jetzt mal verrückt sind und sagen, ey, ich mache eine Agentur, aber ganz alleine. Vielleicht mal eine VA. Wie groß kann man eine Agentur ganz alleine aufbauen?
Eine Agentur oder eine Beratung? Ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Egal, ein Ein-Mann-Business oder Frau.
Boah, ist eine gute Frage. Also ich meine, ich könnte jetzt theoretisch alle Leute raushauen und würde es wahrscheinlich gewuppt bekommen vom Workload. Da müsste ich aber deutlich mehr arbeiten als 40 Stunden. Und das würde ich nicht langfristig halten können, so. Weil dafür Marketing und Sales, das nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Ich würde aber sagen, so bis 100.000 im Monat kann schon möglich sein, aber ich glaube, dann ist es nicht so entspannt, wie es bei mir gerade ist. Und dann musst du halt noch deutlich mehr machen, weil du halt den ganzen anderen Kram auch machen musst. Ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, man kann da hinkommen. Ja. Ich glaube, wenn du ganz allein bist auf 20, 30k im Monat, das sollte schon ein Anspruch sein.
Das ist easy.
Ne? Ja. Ich meine, wenn du auch anfängst, weil wenn du 5k im Monat machst, dann sind 20, 30k halt nicht easy.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Das heißt aber, das sollte auf jeden Fall so ein North Star sein, da solltest du hingehen.
Ja.
Weil dann kannst du dir selber ein cooles Gehalt auszahlen, also kannst du Rücklagen bilden, kannst du ein neues MacBook kaufen, wenn dir eins runterfällt oder dir bei Starbucks geklaut wird, was auch immer. Ne? Du hast aber keinen großen finanziellen Pain und kannst nebenbei Rücklagen aufbauen für die Rente und sonst was. Aber ich glaube, es geht auch mehr, 50, 100. Aber da musst du, zum einen musst du echt eine Allzweckwaffe sein. Du musst halt sehr vieles selber können, ne? Und weil du musst fachlich sehr gut sein, du musst dein eigenes Marketing hinkriegen, du musst selber Sales hinkriegen und du musst noch gut sein, was so, genau, Kundenbetreuung, das würde ich jetzt ins Fachliche mit reinzählen, und du musst eben noch gut, was so Prozesse angeht im Backend. Ich glaube, das ist einfach eine seltene Kombo bei Leuten, die es wirklich alles abdecken können.
Ja, safe. Und meistens wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, so dauerhaft als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, weil 20, 30k, lass es 40, 50k sein, das ist cool, reicht aber nicht, um halt irgendwie innerhalb von 5 Jahren so genug zur Seite zu haben, damit du so ausgesorgt hast, sage ich mal. Und das ist ja das Ziel von den meisten Selbstständigen, dass das halt so lukrativ ist finanziell, dass du halt irgendwann an dem Punkt bist, dass du ausgesorgt hast. Damit kommst du halt nicht dahin, ne? Und du musst halt 24/7 arbeiten, das heißt, du hast auch kein Privatleben so. Wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, dann wäre es geil, dann hätte ich Bock, aber so in meinem jetzigen Leben hätte ich keinen Bock drauf, so ultra viel zu knechten, so 70 Stunden in der Woche oder so.
Genau. Und ich glaube, eine Firma sollte auch immer so klein, effizient so wie möglich sein, während man selber als Gründer oder Gründerin das Ganze auch langfristig durchhält. Den Pace. Ja, aber ich glaube, wir haben alle eine Phase, die ersten 1 bis 3 Jahre, sage ich mal, die ersten 2 bis 4 Jahre, wo du einfach nur ballern musst, weil du weißt nicht, was du machst. Du musst rausfinden, was wie funktioniert. Du bist meistens fachlich sehr gut in deiner Materie, ansonsten kannst du wahrscheinlich nichts. Also Marketing, Sales, Finanzen musst du dir alles noch raufschaffen. Ja. Ich glaube, das ist eine kritische Phase, wo du einfach viel machen musst. Also ich kenne keinen, der da durchgekommen ist mit wenig Arbeit und der sich nicht so halb kaputt gearbeitet hat. Nur irgendwann musst du da hinkommen, dass du das Ganze auch abgeben kannst, dass du es entspannter machen kannst. Nicht, weil du keinen Bock mehr hast oder jetzt irgendwie nachmittags um 2 Yoga machen willst, sondern einfach, weil du das Tempo langfristig durchhalten willst.
Ja, safe. Ja, 100%. Also ganz ehrlich, es gibt so einen Leitsatz, der so seit Jahren in meinem Kopf ist und der geht so nach dem Motto, es ist wichtiger, wie du dich fühlst, als das, was du tust. Und ich finde, da ist ganz viel Wahrheit dran. Wenn ich irgendwie mich scheiße fühle und voll in der negativen Mood bin oder so, was durchaus mal vorkommt, ich glaube, es hat jeder, dann kann ich noch so viel Zeit in Netz reinstecken oder Content, es kommt halt nur Crap bei raus. Und hingegen, wenn ich einfach in einer guten Mood bin und einfach so beflügelt mich fühle etc., wenn ich mich dann hinsetze, es float, du hast geile Ergebnisse, die rauskommen Und das ist halt auch einfach super wichtig. Ne? Das ist ja genau das, was du damit, glaube ich, auch aussagen wolltest. Du musst halt glücklich sein, auch mit dem, was du tust. Und das sind Absolut. Die wenigsten wahrscheinlich mit 80 Stunden Arbeit die Woche langfristig.
Ja. Kennst du diesen einen Ultramarathonläufer? Wie heißt der doch? Andy Glaze. Und zwar, der ist, glaube ich, in den letzten 6, 7, 8 Jahren die Nummer 9 bei Strava gewesen. Für die meisten gelaufenen Kilometer.
What?
Das heißt, der läuft jetzt schon seit 6 Jahren jede Woche 100 Meilen. Das heißt 162 Kilometer. Also jede Woche seit 6 Jahren in Folge.
Boah, krass.
Ja, es ist echt brutal. Das heißt, der macht jedes Jahr so, ich glaube, so 10.000 bis 12.000 Kilometer,
ja, das
die er läuft. Genau, richtig sagen, heftig.
Die mache ich nicht mehr mit dem Fahrrad.
Nee, es ist schon krank. Also das glaube ich noch einmal zu machen. Mal gucken, ich mache so ähnlich wie du so 30, ich sag mal zwischen 20 und 35 Kilometer. Du glaube ich noch einen Tick mehr, aber gut, er läuft halt nur, macht keinen Triathlon.
Ja.
Aber der hatte, wie ganz viele diese Ultramarathon-Runner, so eine roughe Kindheit, haben der glaube ich echt viele von.
Ja.
Und der hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht. Das gibt es ja schon als Audiobook, noch nicht als Hardcover. Das heißt Smile or You're Doing It Wrong. Ne? Und das finde ich immer sehr nice, weil er meinte, erstmal irgendwo gelaufen und da wurde das immer schwieriger und dachte, was mache ich hier? Und ja, sich so durchzuqueren durch das Unternehmertum, weil ich glaube, das gibt auch im Unternehmertum bei Extremsport. Es gibt viele Leute, die sich immer so selbst geißeln. Das ist ja im Grunde genommen also fueled by Selbsthass. Und ja, das ist effektiv. Das ist effektiv.
Ja.
Ne? Aber es ist nicht unbedingt gut.
Ja.
Ne? Mal Leute, die dich immer so selbst im Kopf beleidigen, so du Stück Scheiße, du machst nur 12 Millionen und so. Ne? Also total bekloppt, die in allen Lebensbereichen voll gut abgehen und sich eigentlich selbst hassen. Und daher fand ich es immer cool, sagen sie, ey, du musst doch glücklich sein mit dem, was du machst. Ne? Also zu sagen, ey, ich bin total unglücklich, aber mach das alles. Ja, bin ich jetzt nicht so stolz drauf. Das muss der Lebensentwurf sein, der dich erfüllt, der dir Spaß macht. Und ja, natürlich hast du schwierigere Phasen. Jeden Tag gibt es irgendwelche nervigen Aufgaben, die man machen muss. Dann hast du auch mal im Leben Abschnitte, die scheiße sind, ohne Frage. Aber im Großen und Ganzen solltest du deinen eigenen Lebensentwurf und dich selbst mögen.
Ja, 100% würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und so ein bisschen mit der Peitsche hinter sich selbst herlaufen, ist dann auch positiv in der Mischung. Aber es muss eine gesunde Mischung sein.
Klar, aber du musst halt so mit der Peitsche hinter dir herlaufen, wie du hinter jemand anderem mit der Peitsche herlaufen könntest.
Ja, safe.
Ne? Also wenn jemand anderes nur auf dem Sofa abhängt, würdest du ja auch nicht sagen, Hauptsache du liebst dich selbst, sondern ey Junge, steh mal auf, mach mal was aus dir. Ja, safe. Also ich glaube, man sollte ich sehe immer das, was du auch so anderen sagen würdest, das kannst du auch dir selber sagen. Und alles, was du jemandem anderen nie sagen würdest, das ist auch für dich selber vielleicht ein bisschen too much.
Ja, safe. Und man muss auf jeden Fall auch die Fähigkeit entwickeln, bewusst auch nicht hinter sich herzulaufen mit der Peitsche, sondern sich halt auch einfach dann mal Raum zu geben, nichts zu machen, zu chillen, sich mal zu belohnen und so weiter, weil das ist halt auch super wichtig, dass du glücklich bist dabei.
Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 15.04.26 einen Consulting Call mit mir persönlich, neue AirPods Pros oder ein iPhone 17 mit 512 GB. Alles, was du dafür tun musst. Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot in der Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram an @janlütjeton. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deine Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Belohnst du dich selber?
Ja, doch, schon ein bisschen, manchmal, doch.
Was ist das so? Also kaufst du dir was oder machst du was oder bestellst du was?
Ja, es sind Kleinigkeiten. Also es sind so, keine Ahnung, ich bin jetzt nächste Woche bin ich im Trainingslager auf Mallorca, eine Woche. Letztes Jahr habe ich noch währenddessen gearbeitet so, aber es sind halt dann so 30 Stunden Sport in der Woche und das ist schon intens. Und ich habe mir, das ist so meine Belohnung, dieses Jahr mache ich dann mal Urlaub. So größtenteils zumindest und versuche nicht noch irgendwie Projekte umzusetzen und mache halt einfach so ein bisschen das Mindeste. Oder auch, wenn ich mich schlecht fühle, es ist jetzt keine Belohnung, aber das ist so ein bisschen auch bewusst mal dann die Peitsche zur Seite zu legen. Und ich merke, nichts geht gerade, sondern es ist 15 Uhr und ich komme gar nicht voran, dass ich dann halt sage, yo, ist halt gut für heute. Dann mache ich jetzt Sport und dann gehe ich aufs Sofa und chill halt den Rest des Tages.
Ja, ist so. Weil wenn du im Flow bist, dann gehen Sachen so viel schneller. Also ich kenne das auch teilweise vor Aufgaben und das geht aber nicht vorwärts. Ja. Dann ist der nächste Tag und du hast auf einmal in 20 Minuten erledigt und denkst dir, warum war das jemals schwer?
Ja,
na, das heißt, ich glaube, du musst noch mit auf der Welle reiten.
Ja, 100%. Und dann auch einfach mal sagen, okay, ist gut für heute, ich mache den Laptop zu.
Ja, aber nicht jetzt, Bären. Wir haben ja noch einiges zu besprechen. Weil es, wenn, jetzt du den Flow, wenn du jetzt den Flow hast, keinen Bock mehr zu haben, das wäre nicht gut.
Ja.
Bevor wir weitermachen, ich möchte euch auch alle Zuhörer an unser Gewinnspiel erinnern. Wir launchen ja unseren Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube, überall ganz neu. Und wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir bis zum 15. April einige Sachen. Unter anderem verlosen wir eine Stunde Call mit mir. Wir verlosen auch AirPods 3.
Nice.
Und wir verlosen ein iPhone 17 mit 512 GB.
Gönnung, ey.
Ja, also bestimmt lassen wir da mal 2.000 Euro fliegen. Und alles, was ihr dafür machen müsst, zum einen den Kanal abonnieren, den Podcast, dann eine ehrliche Bewertung hinterlassen, also eine ehrliche, bei iTunes oder bei Spotify mit den Sternen. Dann mach ein Screenshot davon, schick mir das auf Instagram, janlütje.ton ist auch in den Shownotes. Und du kannst sogar zweimal in Lostopf kommen, indem du das Ganze in deiner Story teilst auf Instagram und uns markierst. In den Shownotes packen wir das nochmal damit rein. Und Bären, ich vermute, du bist auch Teil einem Gewinnspiel, oder?
Natürlich nehme ich Teil einem Gewinnspiel, ist ja keine Frage.
Was würdest du denn am liebsten gewinnen? Consulting kommt mit mir, AirPods oder ein iPhone?
Ich sag mal so, AirPods, davon habe ich eh schon zu viele rumliegen. Call mit dir. Den kriege ich, denke ich, auch so, wenn ich nett frage. Von dem her, das iPhone, das wäre geil, weil ich glaube, mein Vater oder mein Bruder, irgendjemand braucht ein neues. Und das könnte ich richtig geil verschenken. Da wird sich jemand drüber freuen.
Ja, nice. Cool, also, macht da gerne mit. Bären, anderes Thema. Ihr als Company mit der Firma Bären Heinz, ihr beratet ja kleine E-Commerce-Firmen. Ich habe dazu ein paar Fragen, vor allem Richtung Teamaufbau bei kleinen E-Commerce-Firmen. Kannst du uns mal abholen, was ihr genau anbietet, was ihr macht als Firma und auch so, wer da eure Zielkunden sind und wie es bei denen aussieht, wenn sie reinkommen?
Ja, unsere Zielkunden sind E-Commerce-Firmen oder Firmen, die halt über einen Online-Shop verkaufen wollen. Also entweder Firmen, die nur über einen Online-Shop verkaufen, häufig auch welche, die von Marktplätzen kommen oder schon ein Ladenlokal oder sowas haben, wo sie was verkaufen. Oder auch irgendwie relativ alte Unternehmen, die Produkte verkaufen, die halt online auch das aufbauen wollen. Das sind so die verschiedenen Kategorien. Und der Online-Shop, der macht meistens irgendwo vom Umsatz was zwischen 10 und 250.000 oder so, wenn die zu uns kommen.
Im Monat.
Genau, im Monat, steht also relativ am Anfang. Und auf dieser Größe ist einfach an ganz vielen Ecken ganz viel Hausaufgaben zu erledigen. Mhm. Ob es jetzt die Online-Shop-Optimierung ist, das Tracking, das Controlling, wo einfach gar keine Strukturen da sind, die Google-Ads, die Meta-Ads, das Influencer-Marketing, so also die Marketing-Strategie inklusive Creative-Erstellung etc. Und wir sind so als ganzheitlicher, so externer Co-Founder könnte man schon fast sagen und helfen halt sehr ganzheitlich bei all diesen Themen und sehen dazu, dass halt überall Struktur reinkommt und sie lernen, wie das funktioniert alles und das halt umsetzen können. Das machen wir als reine Beratung und begleiten unsere Kunden dann dabei und sehen zu, dass halt deutlich mehr Umsatz gemacht wird und Profit am Ende.
Cool, ja. Das ist richtig. Profit hatten wir schon besprochen. Was verkaufen die so? Was sind deren Produkte?
Boah, wirklich super unterschiedlich. Ganz viel Fashion, Schmuck, Supplements, Food. Haben wir einen Kunden, der verkauft Bolognese. Hat mal einen Kunden, der hat Weidefleisch verkauft. Aber wirklich ganz, ganz wild auch so Wanderkarten oder sowas in der Richtung. Wirklich sehr, sehr bunt gemischt.
Ja, und ich vermute mal, wenn die bei euch reinkommen, müssen die auch einen gewissen Pain haben. Das heißt, man bucht ja keinen Berater für Geld, wenn man sagt, ja, es läuft, wir wachsen, ich brauche keine Hilfe.
Ja.
Das heißt, vieles in diesen Firmen läuft ja auch falsch, genau wie bei unseren Kunden, die reinkommen, viel im Hiring falsch läuft, ne, wenn wir Headhunting-Aufträge machen oder die beraten. Wie sehen die Teams dieser Leute meistens aus, wenn sie bei euch reinkommen?
Ja, also es ist meistens so, dass entweder das wirklich die Gründer selbst sind, teilweise alleinige Gründer, häufig auch Paare oder irgendwie zwei Leute, die es zusammen gegründet haben. Oder ganz oft haben sie halt so ein mini kleines Team, also ein paar Leute, die irgendwie in der Logistik Bestellungen verpacken, teilweise auch irgendwie ein, zwei Leute Teilzeit oder Vollzeit, die halt schon irgendwie so mitarbeiten im Marketing oder im Backoffice oder so. That's it in der Regel. Also sehr, sehr kleine Teams.
Okay. Und wo baut ihr denn hin? Also ihr seid ja auch verantwortlich dafür, mit deren das Marketing hochzuziehen. Ja. Wahrscheinlich wird die Shop-Optimierung. Das sind ja immer so für Umsatz zumindest die zwei großen Hebel.
Ja.
Später auch CRM, also Bestandskunden. dir gut alles mit denen machst. Was würdest du sagen, was sollte so der erste Mitarbeiter sein, den man sich als E-Com-Gründer reinholt, wenn man selber gut ist im Marketing? Weil ich glaube, irgendwie checken die alle irgendwann Marketing, ansonsten würden sie überhaupt nicht wachsen. Was ist so der erste Mitarbeiter, den man sich als E-Commerce-Brand reinholen sollte?
Ja, safe. Oder wenn sie Marketing nicht checken, dann müssen sie es checken. Also das ist uns auch super wichtig, weil wenn du als E-Com-Founder halt das nicht hinbekommst und gar kein Verständnis davon hast, dann tanzt dir halt jeder auf der Nase herum. Das ist einfach so die Kernwertschöpfung. Du musst es können. Du musst zumindest ein Verständnis davon haben und das halt aufbauen, wenn du es nicht hast. Ja, der erste Mitarbeiter, das sollte aus meiner Sicht immer jemand sein, der halt einfach dir richtig viel Kram vom Hals schafft, weil du bist ja als E-Com-Founder mit so unglaublich vielen Sachen beschäftigt. Super viele Wege, wie du Marketing machen kannst. Da musst du dich um Kundensupport kümmern. Du musst deinen Online-Shop vernünftig pflegen. Du musst irgendwie auch Content machen auf den Plattformen. Zumindest denkst du, dass du es machen musst, was häufig auch ein Irrglaube ist aus meiner Sicht. Da musst du dich um den Einkauf kümmern, neue Produkte entwickeln. Das sind wirklich eine Bandbreite an Aufgaben. Mhm. Und das ist auch ganz häufig der Pain übrigens, warum sie zu uns kommen, wo wir dann einfach Struktur reinbringen und halt ganz klar sagen, hier, das sind die drei Prios. Alles andere kannst du links liegen lassen. Und der erste Hire sollte jemand sein, der halt einfach ganz viele nicht wertschöpfende Aufgaben wegnimmt. Das heißt, Kundensupport das Ganze abnimmt. In der Logistik, wenn du selbst verpackst oder so, der das dir vom Hals wegschafft. Der irgendwie den Content schneidet oder so. Also super zeitaufwendige Sachen, die jetzt nicht direkt Wertschöpfung sind. Und das sind tendenziell halt so diese ganzen Backoffice-Themen oder halt Video-Editing oder irgendwas in der Richtung.
Ja, okay. Das heißt, erstmal geht es darum, auch so die eigene Zeit mit den ganz wichtigen Sachen zu maximieren. Ja. Und die ganzen kleineren Sachen, die alle nicht so wild sind, aber administrativ wichtig und zeitintensiv, die abgeben.
Safe, ja, 100%. Das kann man auch teilweise ganz gut dann über einen Minijobber oder einen Teilzeitmitarbeiter machen. Mhm. Eher Teilzeit, weil ich bin eher nicht so Fan von Minijobbern, weil dann gibt's auch ganz häufig irgendwie die Konstellation, dass sie dann 7 Minijobber haben und das ist einfach super viel Aufwand, 7 Leute irgendwie zu führen, weil jeder muss ja auch alles erklärt bekommen. Und dann ist es im besten Fall eine Mischung, wenn du jemanden Vollzeit oder mit 30 Stunden hast, von so wiederkehrenden Sachen wie Support, und dann einfach so rechte Hand mäßig, weil es gibt viele Zuarbeiten, wenn du jetzt irgendwie mit Google Ads zum Beispiel startest, die super zeitintensiv sind, die aber einfach nicht so die direkte Wertschöpfung haben, beziehungsweise die man einfach perfekt abgeben kann, die relativ simpel sind, wie zum Beispiel die Feed-Optimierung bei Google. So, wenn du 1000 Produkte hast, dann dauert das. So, und das macht keinen Sinn, dass du es selbst machst. Und wenn du dann so eine rechte Hand hast, der du solche Sachen rüberschieben kannst, dann ist es richtig, richtig gut, weil du einfach viel mehr dich auf die wichtigen Sachen fokussieren kannst und Momentum aufbauen kannst.
Ja, wie heißen solche Leute meistens? Boah, also was sind so die Titel, was sollten die Leute ausschreiben, wenn sie so jemanden suchen für ihr Team?
Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo der Fokus drauf liegt. Kannst du wirklich ganz, also das ist eigentlich scheißegal, wie du es nennst, ehrlich gesagt. Im besten Fall ist das jemand, den du irgendwie kennst oder jemand, der die Marke schon verfolgt oder so, der halt arbeiten kann. Ganz häufig sind es auch keine Ahnung, wir haben viele Kunden, unsere Kunden sind ziemlich häufig weiblich tatsächlich. So über 50% sind weiblich und tendenziell jetzt auch nicht 20, sondern 30, 40 plus sogar häufig. Und ganz häufig sind es dann auch irgendwelche Mamis, die halt 30 Stunden die Woche geil arbeiten können und halt das auch gelernt haben. Ja. So, und solche Personen sind cool. Und ob du das jetzt Content Marketing Manager nennst oder Kundensupport Mitarbeiter oder Founders Associate, ist am Ende scheißegal.
Ja, okay. Ja, macht Sinn. Wie groß kann man eine E-Commerce-Firma aufbauen? Wenn ich jetzt einen Gründer habe und ich habe eine rechte Hand, der mir alles wegnimmt, was nervt, aber wichtig ist, wie groß kann man eine Firma dann auch hochziehen mit diesem Zweier-Team?
Also auf den Jahresumsatz würde ich schon sagen, irgendwo Richtung 3 Millionen sollte schon möglich sein. Unter der Voraussetzung, dass du die Logistik nicht in-house hast. Wenn du die Logistik in-house hast, dann sind es mehr Leute, aber wenn du das nicht machst, dann ist es schon möglich. Ja, okay, definitiv. Okay. Weil häufig, um auf das Level zu kommen, reicht's, wenn du einen Kanal richtig gut bespielst. Ja. Meistens ist das Meta, manchmal ist das Google noch im Mix dazu. Und das ist nicht so viel Aufwand. Und wenn du gute Produkte hast, jetzt nicht Tausende, sondern ein paar Hero-Produkte und halt 2, 3 neue Produkte im Jahr machst, dann reicht das. Dann kannst du da schon hinkommen.
Und was sind die nächsten Wachstumsschritte für kleinere E-Com-Brands, also sowas Umsatz angeht, als auch welche Mitarbeiter du dafür brauchst?
Ja, also wenn du auf dem Niveau bist, dann ist halt irgendwann der Punkt wichtig, so gerade wenn du über einen Kanal dahin gewachsen bist, dass du das Ganze halt auf mehrere Säulen stellst, weil sonst bist du halt krass abhängig und es ist halt sehr schwankend. Der Zeitpunkt wird kommen unter Garantie, dass Meta mal einbricht und es nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, du musst einfach zusehen, dass du halt mehrere Standbeine hast. Irgendwie Google Ads noch vernünftig mit aufbaust, CM noch vernünftig mit aufbaust etc. Und das sind dann so auch Bereiche, wo du dann halt überlegen kannst, mal jemanden einzustellen. Also entweder ist das jemand, der richtig fit ist in so Content, also Creative-Erstellung, weil das einfach ein riesengroßer Apparat ist, viel Zeit da reingesteckt werden muss und das halt sowohl für Google wichtig ist, als auch für Meta, als auch für organisch, also auch Kundenbindung etc. und für jeden anderen Marketingkanal, den du irgendwie bespielst. Das heißt, das ist auf jeden Fall so eine Schlüsselperson, die unter den ersten 5 Mitarbeitern eigentlich immer eingestellt werden muss. Und was dann auch wichtig ist, um von irgendwie 3 Millionen auf 10 Millionen im Jahr zu kommen, ist auf jeden Fall einfach Produkte zu launchen, weil du bist halt irgendwann begrenzt im deutschsprachigen Markt mit so einem kleinen Produkt. Und das siehst du ja auch bei allen Firmen, die irgendwie skalieren im E-Com. Die droppen halt immer wieder neue Produkte, weil du halt deine Bestandskunden dadurch zu Wiederkäufen bringst oder halt auch ganz neue Märkte, sag ich mal, abholen kannst, weil du einfach ein neues Produkt für eine neue Zielgruppe irgendwie entwickelt hast. Und das ist natürlich auch wieder viel Aufwand, was dann auch tendenziell über eine Person dann irgendwie abgedeckt werden muss. Also Produktentwicklung, Content, so rechte Hand, das sind auf jeden Fall so 3 Personen, die am Start sein müssen. Und am besten dann auch noch so, ja gut, rechte Hand ist es ja eigentlich so, Kundensupport, Backoffice, dass du auch nicht großartig mit Buchhaltung etc. zu tun hast.
Ja, safe. Sehe ich auch so. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die Mitarbeiter mitbringen müssen bei euch oder bei euren Kunden?
Also bei uns kann ich es dir sagen, bei unseren Kunden finde ich, es hängt immer so ein bisschen auch von den Gründern am Ende des Tages ab, was du dann auch für Mitarbeiter brauchst. Was mir persönlich extrem wichtig ist für Mitarbeitern, ist, dass die selbst denken können und selbstständig arbeiten, weil ich keine Lust darauf habe, super eng zu führen und alles vorzukauen. Mich auch einfach langweilt. Ich mag es, wenn Leute selbstständig denken und handeln können, mal eigene Ideen haben, die sie einfach umsetzen etc. und einfach so ein bisschen diesen unternehmerischen Flair haben. Das ist mir persönlich extrem wichtig. Und mir persönlich ist auch wirklich das Allerwichtigste, Zuverlässigkeit. Wenn man was sagt, dass auch so gemacht wird. Weil gerade bei uns im Consulting, wenn unsere Kunden was gesagt bekommen und wir machen es nicht so, da fehlen mir die Worte, das darf einfach nicht passieren. Und das finde ich persönlich, muss aber auch immer von einem selbst gehen. Da sehe ich auch ganz häufig einen Fehler drin bei unseren Kunden, wenn sie ihre ersten Mitarbeiter einstellen. Wenn du selbst das nicht vorlebst und nicht 100% zuverlässig bist, du sagst etwas, du machst es bis dann und dann fertig, dann machst du es nicht, dann vergisst du es etc., bist selbst vielleicht nicht super strukturiert. Wie soll das dann von den Mitarbeitern gemacht werden? Du musst es vorleben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht einfach von selbst gemacht wird, ist einfach sehr, sehr hoch. Deswegen Zuverlässigkeit ist schon auch mit einer der wichtigsten Sachen, finde ich.
Und wie überprüfst du dann Eigeninitiative und Zuverlässigkeit im Bewerbungsprozess?
Das ist eine gute Frage. Also Zuverlässigkeit, finde ich, kann man relativ einfach üben, wenn du Deadlines mitgibst. Also im Bewerbungsprozess, erster Schritt ist natürlich mal so ein erstes Telefonat so. Und dann ist meistens irgendwie eine kleine Sache, so ein Persönlichkeitstest haben wir mit drin, der gemacht wird, bis zu einem Termin, sage ich mal, wo der stattfindet, plus halt irgendwie eine Testaufgabe. So, da gibt's eine klare Deadline für, die wird schon besprochen. So, und an diese Deadline hat sich muss man sich einfach halten. So, wenn jemand da 5 Minuten später das schickt, dann ist er eigentlich schon raus, weil dann hat er es halt nicht so gemacht wie abgesprochen. Wenn der Termin um 16 Uhr startet, dann ist die Person auch um 16 Uhr da und um 5 nach, dann bin ich eigentlich auch schon raus. So, das ist eigentlich nicht mehr machbar. So kannst du eigentlich Zuverlässigkeit gut probieren, finde ich. Und auch so Kleinigkeiten, also einfach kleine Sachen mal schicken, sagen, guck dir das an. Und dann halt abfragen, ob das angeguckt wurde. So checkst du es ja eigentlich gut durch, oder?
Zuverlässigkeit. Ja, ich mache es auch immer so, dass ich den Leuten auch mal so am 19:30 einfach mal so ein YouTube-Video zuschicke. Ne, so was hat Alex von Mosi gepostet und einfach mal hinschicken und sagen, ey, guck mal hier. Und einfach mal sehen, ob die darauf reagieren. Ne, weil ich hatte teilweise, schicke ich Leuten so auf den Freitag was zu, sag mal, ey, guck mal hier, voll spannend für uns. Dann habe ich Dienstag den nächsten Call mit denen fürs Interview. Ich habe 0 Reaktion bekommen auf die WhatsApp und frage die dann, meinten, habe ich gesehen. Ja. Ja, aber warum hast du nicht reagiert? Also hast du keine Lust oder was ist da los?
Das auch, ja. Also Reaktionszeiten, wie schnell antwortet man und so auf WhatsApp. Kann man, würde ich jetzt nicht erwarten, dass die innerhalb von 5 Minuten antworten. Nee. Aber so innerhalb von 24 Stunden wäre schon gut, so wenn man irgendwie da kommuniziert oder nochmal eine Frage gestellt hat. Das ist eigentlich relativ einfach. Und ich glaube, das musste ich auf jeden Fall auch krass lernen. Da muss man einfach straight sein und halt checken, wenn man das schon nicht hinbekommt, dann werden alle weiteren Sachen in der zukünftigen Arbeit genauso laufen nach dem Schema. Und wenn es dann halt nicht eine 10-Minuten-Aufgabe ist wie ein Persönlichkeitstest, sondern halt ein Schnittprojekt, was irgendwie 3 oder 4 Tage braucht, so dann wird es halt da nicht 5 Minuten länger dauern, sondern halt 2 Tage länger. Ne? Deswegen, da muss man einfach knallhart sein und keine Ausnahmen machen, finde ich.
Ja, und du musst dich halt darauf verlassen, dass das, was du siehst, auch das ist, was du bekommst. Und dass du wirst nie eine bessere Version der Leute sehen als im Bewerbungsprozess. Das heißt, wer da schon so kleine Orange Flags hat, die werden meistens größer. Wer aber positiv aufhört durch bestimmte Sachen, die Sachen werden auch später in der Zusammenarbeit noch besser.
Ja, safe. 100%. Das ist so. Das ist, glaube ich, auch der Fehler, den ich am häufigsten gemacht habe beim Hiring, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe beim Einstellen. Weil ist ja dann auch Druck da häufig. Man muss jetzt irgendwie jemanden haben dafür, dass es weitergeht. Du hast irgendwie schon so das Gefühl, aber. Und dann fragst du nochmal irgendwie. Also ich frage dann Tobi, weil ich mit ihm sehr, sehr eng bin, wie sein Gefühl ist. Und eigentlich, wenn ich so eine Frage überhaupt stellen muss, ist schon genug, dann ist es für mich eigentlich mittlerweile der Grund, dann darf es nicht passieren. Und diesen Fehler habe ich wirklich zu häufig gemacht, den darf ich nie wieder wiederholen und bin da mittlerweile zum Glück sehr, sehr straight und die Message ist bei mir zumindest angekommen.
Safe. Behrend, zum Schluss, ich habe 2 Spiele mitgebracht. Und zwar das erste Game, Behrend, ist entweder oder. Das heißt, ich sage dir einfach 2 Sachen und du musst dich für 1 davon entscheiden. Kannst gerne ein bisschen erklären, aber es reicht auch, wenn du einfach sagst, was davon besser ist. Bist du ready?
Ich bin ready.
Entweder oder, Founder Edition.
Deep Work oder Meetings?
Deep Work.
Arbeit oder Urlaub?
Arbeit. Macht einfach mehr Bock.
Sport oder Überstunden?
Sport.
Porsche oder Tesla?
Porsche.
Und zum Schluss, Notizbuch oder App?
App, ganz klar App. Ich hasse es, auf Papier zu schreiben. Ich kriege wirklich Krämpfe, wenn ich auch nur 3 Sätze schreiben muss.
Ich finde das herrlich. Also ich finde zum einen, manchmal liege ich so abends um 9 und 10 im Bett, versuche zu lesen, merke mir, mein Kopf dreht zu viel. Dann habe ich einfach so ein Notizbuch bei meinem Bett liegen und dann schreibe ich das alles runter. Wenn ich dann ans Handy gehe, dann schreibe ich vielleicht 1 dieser 7 Gedanken auf, dann gehe ich erstmal auf WhatsApp. Und dann komme ich 2 Nachrichten, die mich nerven. Deshalb gehe ich auf LinkedIn, um so schauen, ob da was Besseres ist. Und dann habe ich die ganzen Sachen schon wieder vergessen. Insofern habe ich da einfach ein Notizbuch und dann mache ich so einen Braindump, schreibe da alles runter. Und was ich auch teilweise mache, wenn ich eine echt volle To-Do-Liste habe und denke mir so morgens so, boah, fuck, heute so viel, dann schreibe ich mir das raus aus meiner App und schreibe es in ein Notizbuch. Weil dann kann ich die ganzen, wenn ich diese 3 oder 4 oder 5 oder 7 oder was auch immer Sachen heute mache, kann ich einen fetten Haken in den Tag setzen und den Rest. Ja, auch das sollte ich eigentlich heute machen, aber ignoriere ich und alles, was im Notizbuch ist. Hauptsache, ich habe das heute erledigt.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe es gut über meine Apps digital einfach gelöst, weil manchmal arbeite ich auch, wenn ich noch auf der Rolle irgendwie sitze und dann muss ich es auch in der App haben, damit ich es auf dem Schirm habe. Dann mache ich halben Tag zu Hause, halben Tag im Büro. Deswegen, ich hasse es auf Papier. Aber man muss auch sehen, Jan Lütje, wir sind auch ein bisschen eine andere Generation. Du bist ja ein bisschen älter als ich.
Also, während ich wusste, glaube ich, wer war das? Ich glaube, das war Ronald Reagan, der gesagt hat, ich werde meine Erfahrung und Reife nicht gegen dich ausnutzen, Behrend.
Ja.
Cool. Spaß. 2. Spiel, Behrend, Hire or Fire. Ich werde dir 5 Leute vorstellen in einem Satz und du musst sagen, ob du die raushauen würdest oder ob du sie einstempelst. Das heißt, du musst auch nur mit Hire oder Fire antworten.
Okay.
Hire or Fire.
Nummer 1, der Azubi, der eigentlich immer was anderes machen wollte.
Fire.
Jung, 0 Ahnung, aber ultra hungry.
Hire, ganz klar.
Mitarbeiter mit viel Erfahrung, aber weniger lernbereit.
Fire.
Geiler Performer, aber privat verschuldet.
Ja.
Also private Geldprobleme.
Ja,
liegt an ihm selbst.
Eher Feier. Und mit ein bisschen Herzschmerz.
Okay, und zum Schluss. Smart, Aber irgendwann merkst du, dass sie nur 2 Stunden am Tag tatsächlich arbeitet, weil sie alles mit KI automatisiert hat.
Und er hat mich angelogen. Arbeitszeitbetrug.
Ja, es läuft.
Feiern.
Ja. Du? Kann ich mit allen Sachen mitgehen?
Ja, auch den letzten?
Es kommt bei sowas, glaube ich, drauf an. Weil mir ging es hier ganz viel um so Moral und Ehrlichkeit.
Ja, safe.
Das heißt, wenn die Person genau wirklich lügen würde, sagt, ach, ich brauche jetzt noch 3 Stunden, dann habe ich das fertig, ich brauche das und das und das, dann ist das nicht okay. Weil wenn die Person, die offen ins Gesicht lügt und sagt, ich habe das gemacht, aber stimmt das nicht, das ist eine Sache. Wenn irgendwann rauskommt, die Person sagt dann so, ja, ey, stimmt schon, ich habe einfach rausgefunden, wie viel schneller geht, dann ist das eine Sache und dann guckt man auch, wie es weitergeht.
Ja.
Ne? Weil dann kannst du der Person ja auch mehr geben. Und wenn die dann offen dafür ist für mehr Arbeit, dann wäre es für mich fein. Wenn die Person dann mal sagt, so, wieso sollte ich mir die Mühe machen? Du hast mich für den Job eingestellt und ich mache das jetzt in 2 Stunden. Ich habe den Rest automatisiert. Ja, das wäre nicht cool.
Ja, safe. Also so, wenn die Person ankommen würde nach einem Monat oder so und sagt, yo, hier, ich soll zwar 40 Stunden arbeiten, ich habe es aber jetzt automatisiert, deswegen schaffe ich es in der Hälfte der Zeit. Vorschlag, wir machen 30 Stunden bei gleichem Gehalt und ich gebe noch mehr Gas und kann noch mehr Sachen übernehmen. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall hire, weil dann ist es ehrlich mit offenen Karten gespielt und dann ist es ja einfach nur geil, weil es bringt ja die Firma auch insgesamt nach vorne.
Ja, nice. Behrend,
Eine Sache, ja, Lütje. Ich hatte, da muss ich tatsächlich noch mal kurz sagen, die Story. Ich hatte mal ziemlich genau das. Ein Mitarbeiter, den habe ich remote eingestellt, der war tatsächlich auch bei einem bekannten Namen aus der ganzen Coaching-Szene mal angestellt, als CMO. Und der war remote, der saß irgendwo auf Mallorca oder sowas in der Richtung, hat ultra krass überzeugt, hat auch wirklich einen krassen Deal sich rausgehandelt als Gehalt, hat dann gestartet. Und dann habe ich so nach einer Woche gemerkt, es geht irgendwie gar nichts voran. Hat dann halt irgendwie das Ergebnis rausgerotzt, war so lala von dem Ergebnis. Hat sich herausgestellt, der hat bei irgendwie mehreren Firmen genau die gleiche Position gehabt. Irgendwie 3, 4, 5 Firmen gleichzeitig und richtig abgecashed. Du kannst nichts machen, Mein Anwalt, ich wollte natürlich dagegen vorgehen, aber kannst nichts machen. Da bist du echt gefickt als Arbeitgeber. Außer rausschmeißen und das Gehalt noch zahlen natürlich.
Ja, war der als Freelancer oder angestellt?
Nee, der war angestellt, Vollzeit angestellt. Ja.
Hammer.
Richtig wild. Ja.
Hammer, ja. Hat wahrscheinlich in dem einen Monat, bis er überall rausgeflogen ist, gut verdient.
Ja, war in Ordnung. War auch ein bisschen erfolgsabhängig, die ganze Sache. Deswegen war es auch eigentlich dumm von seiner Seite. Aber schon unterirdisch. War dann am Ende ein Feier, ganz klar.
Ich muss aber gestehen, so ein bisschen bewundere ich es trotzdem.
Ja, ist schon raffiniert, aber ist schon trotzdem Betrüger, ne?
Ja, das stimmt. Cool, Behrend, danke, dass du heute bei Hire auf Fire dabei warst. War ultra cool zu hören, wie du deine eigene Firma aufbaust, wie du den Kunden berätst, wie du dein Ironman-Training noch nebenbei abwickelst. Was denkst du, wen würdest du hier gerne noch im Podcast sehen als Gast? Wen sollte ich unbedingt mal einladen und interviewen zum Thema Teamaufbau?
Du solltest interviewen, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, wen ich jetzt vorschlage. Ich würde sagen, Alexander Graf von Kassenzone und von Spryker. Das wäre interessant.
Können wir mal sehen, ob wir es hinkriegen, ob er Bock hat. Cool, also danke Behrend. Und wenn ihr Zuhörer Support im Hiring braucht, wenn ihr irgendwie dringende Stellen habt, wenn ihr schwierige Stellen habt, bucht euch einfach einen Termin auf www.startupfinish.de. Und ihr bekommt A-Player in 7 Tagen bei euch ein Interview. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Auf Spotify geht das direkt. Bei Apple könnt ihr auch eine schriftliche Bewertung schreiben. Schickt diese Person gerne auch an eine Person, die den Inhalt feiern würde. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Hire auf Fire.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke, Behrend, dass du dabei warst. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.